Wildnis schafft Wissen. Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald.
Servus und guten Abend zusammen. Also, das wird heute eine besondere Wildnis schafft Wissen-Folge. Ihr könnt es leider gerade nicht sehen, aber wir sind unterwegs in der Abenddämmerung. Es wird gerade langsam richtig dunkel um uns herum. Und ich bin nicht alleine unterwegs natürlich, sondern mit Jakob André, Forschungsmitarbeiter bei uns im Nationalpark. Und wir wandeln heute quasi auf den Spuren einer einstigen Sensation, einem Urwald-Reliktkäfer. Und du hast den tatsächlich auch hier in dem Waldstück in Riedelhütte gefunden, oder was, Jakob?
Genau, wir haben den jetzt quasi hier direkt am Ortsrand in dem kleinen Wald hier. Und das ist ganz praktisch, weil wir jetzt hier so eine Fang-Wiederfang-Studie machen. Also grundsätzlich schauen wir dieses Jahr, wo der Käfer überall im ganzen Nationalpark vorkommt. Das ist so ein Teilprojekt. Und das andere ist, dass wir jetzt hier mal schauen wollen, wenn er irgendwo ist, wie häufig ist der denn da überhaupt? Und auch, wie standorttreu ist der dann? Und ist der quasi immer der gleiche Käfer am gleichen Baum jede Nacht? Oder ist es immer ein anderer Käfer? Und deswegen haben wir jetzt angefangen, die anzumalen. Also die bekommen jetzt alle individuelle Punktmarkierungen. Und dann steht quasi jede Punktkombination für eine Zahl. Dadurch kann man die auseinanderhalten. Und dann gehe ich jetzt da so oft wie möglich hier abends raus und versuche so, ja, alle Käfer, die ich kriege, irgendwie zu fangen. Das ist gar nicht so einfach, weil die oft oben am Baum dann dran hocken. Und da habe ich so einen langen Stock und dann versuche ich die mal so runterzustochern und dann werden die gezählt und dann erfasst.
Ich habe schon ein bisschen angedeutet, warum Peltis so besonders ist, aber ich glaube, du als Käferforscher kannst das vielleicht einer viel besser erklären, was diesen rauen Flachkäfer so besonders macht.
Genau, das ist eine Urwald-Reliktart, wird so genannt, weil es eigentlich eine Art ist, die an sehr alte Wälder gebunden ist, wo eben eigentlich keine oder kaum Nutzung stattgefunden hat. Wobei wir jetzt eben sehen, dass wenn es dem mal gut geht und wenn der wirklich in großen Stückzahlen vorkommt, dann kommt der auch in Wäldern vor, wo durchaus auch Forstwirtschaft betrieben wird. Solange da eben die richtigen Lebensraumbedingungen in einigen Ecken vorhanden sind, kann er sich durchaus anpassen. Weil zum Beispiel der Wald hier, da gibt es ein paar alte Bäume und es gibt auch Bäume, die abgestorben sind und mit dem richtigen Pilz dran. Aber direkt daneben ist auch Privatwald und da wird Forstwirtschaft betrieben. Das ist von hier aus vielleicht 50 Meter weg oder 100 Meter. Und trotzdem fühlt er sich hier wohl. Und ich glaube, auch wenn in dem Privatwald geeignete Bäume drüben stehen würden, würde der auch dahin gehen. Und
genau. Was braucht der Peltis dann?
Der braucht hauptsächlich einen Pilz. Und bei uns ist es meistens dieser rotrandige Baumschwamm, Fromictopsis pinicola. Haben wir es direkt hier schon vor unserem Baum. Und in anderen Ländern und in anderen Wäldern geht er auch an andere Baumpilze. Und bei uns ist eben meistens der rotrandige Baumschwamm, der hauptsächlich auf Fichten und teilweise auch auf Tannen dann wächst. Und dadurch, dass der Borkenkäfer überall die ganzen Fichten quasi abgetötet hat, das freut natürlich die Leute, die irgendwo Wald haben, nicht so arg. Aber für die Natur ist das super, weil dann ganz viele Ressourcen entstehen, die für ganz viele Arten extrem spannend sind. Unter anderem eben auch für diesen Peltis grossa und dieses Phänomen. Also dieses großflächige Waldsterben hat quasi dann dazu geführt, dass wir jetzt diese Urwaldreliktart flächendeckend im Nationalpark wieder haben.
Das ist schon genial. Jetzt bleibt nur noch eine Frage zu klären. Warum sind wir in der finsteren Nacht unterwegs?
Genau, der mag es gern finster. Der ist dann tagsüber hockt in irgendwelchen Holzspalten oder unter der Rinde drunter. Und nachts kommt er dann raus und dann kann man eigentlich auch relativ einfach entdecken. Der hockt nämlich oft an diesen Fruchtkörpern von den Pilzen dran. Gerne unten dran, die sind so hell von unten und dann kann man relativ gut auch sehen, sogar wenn der in ein paar Meter Höhe am Baum hockt. Und das ist auch ganz praktisch, weil man den auch wirklich gut unterscheiden kann von anderen Käferarten, weil der eben auch so flach und oval ist und so. Und deswegen kann man auch da so ein, mit so Leuten aus der Bevölkerung so einen Citizen Science-Ansatz verfolgen, dass wir wirklich dann Leute, die mitmachen wollen, nehmen wir mit raus oder zeigen ihnen quasi, wie die Methodik funktioniert. Und dann können die alleine raus in den Wald gehen und können diesen Käfer suchen, was bei ganz vielen Käfern nicht funktionieren würde, weil man die einfach so schlecht erkennt. Aber bei dem geht es ziemlich gut. Und genau, dann können auch die Leute aus der Umgebung hier mitmachen und viele haben da ganz großen Spaß dran.
Ja klar, mal so nachts irgendwie durch den Nationalpark streifen zu können. Manche gruseln es vielleicht, andere finden es spannend und gehen gerne auf die Suche. Du hast gerade schon angesprochen, Citizen Science Projekt läuft in diesem Jahr wieder. Also sprich, wo ihr, wie du schon erklärt hast, Einheimische einfach mit in den Wald nehmt, denen erklärt, hey, so schaut dieser Käfer aus und dem müsst ihr Ausschau halten. Aber es gibt ja auch noch ein weiteres Kriterium, um den Käfer zu finden. Es geht ja nur im Sommer, in bestimmten Nächten.
Genau. Weil der mag es eben auch gern warm, also er mag es dunkel und er mag es warm. Und ich habe ihn jetzt auch schon teilweise mal gesehen, auch wenn es mal ein bisschen kühler ist, kann man auch welche finden. Aber so richtig viel los ist normalerweise an den Bäumen dann, wenn es, sag ich mal, 18, 19, 20 Grad noch abends hat, was man immer öfter hat, durch den Klimawandel auch, diese warmen Nächte, also selbst hier in den Mittelgebirgslagen, dann hat man einfach die besten Chancen und deswegen macht es auch Sinn, natürlich dann auch rauszugehen gezielt.
Warum sind die da unterwegs jetzt aktuell im Sommer? Haben die Paarungszeit oder?
Ich muss sagen, es gibt ganz wenig Studien zu den Käfern überhaupt. Also man weiß so ungefähr, was er für einen Wald braucht und man weiß so ungefähr, wo er vorkommt. Aber so, was er genau macht, das weiß man noch gar nicht so genau, weil er in den meisten Gegenden auch wirklich selten ist. Und das versuchen wir uns auch hier mal ein bisschen rauszufinden, indem wir die auch markieren. Können wir zum Beispiel dann auch sehen, wie lange die überhaupt leben. Weil wir dann immer sehen können, den haben wir jetzt da meinetwegen vor 3 oder 4 Wochen markiert und er ist immer noch da. Das ist eine Sache, die wir erklären können. Und so Paarungsverhalten habe ich jetzt noch gar nicht beobachtet. Ich habe vor einigen Wochen mal eine Eiablage beobachtet. Am Dreisesseln war das allerdings. Also es scheint auf jeden Fall jetzt um die Zeit stattzufinden. Aber es ist schwer zu beobachten, weil man halt dann, weil es immer nachts ist und weil man halt, also...
Tiere kannst du ja auch schlecht besendern oder irgendwie so. Oder so.
Es gibt Ansätze, wie man sie besendern kann. Es gibt so ganz Miniatursender, die würden ja auch immer kleiner mittlerweile. Die Frage ist, ob sie mit dem Sender überhaupt noch fliegen können und sich dann vielleicht auch nicht mehr ausbreiten. Ich meine, wenn man einen Sender hat und der beeinflusst aber das ganze Verhalten, ist natürlich auch nicht so sinnvoll.
Ja, und Kamerafalle ist in der Nacht auch nicht so ohne, weil man sieht nichts und die Käfer sind wahrscheinlich einfach zu klein, dass so eine Falle darauf reagiert.
Es gibt mittlerweile auch Ansätze mit Kamerafallen und Insekten, das ist aber noch in den Kinderschuhen. Also das kann man in der Praxis wirklich noch nicht gut verwenden und gerade für so eine nachtaktive Arten. Also wird teilweise an Blüten jetzt schon gemacht oder so, aber jetzt hier, wo man wirklich raus muss in den Wald und irgendwie Totholz anschauen, da gibt es das noch nicht und ich glaube, das wird auch erstmal noch nicht funktionieren.
Aber es sind auch auf jeden Fall ziemlich viele andere Insekten unterwegs. Also wir werden hier schon attackiert von typischen Mücken und stehen hier schon vor so einem imposanten Totholzstumpf, das war meine Fichte. Man sieht, da war der Borkenkäfer schon drin. Was heißt jetzt eigentlich dieses Bändel da unten? Hast du den schon markiert als Habitatbaum für Peltis? Oder?
Genau, der ist jetzt schon markiert, weil ich muss dann immer aufschreiben, an welchem Baum ich die Käfer finde. Und meistens mache das ich und bei den meisten Bäumen weiß ich es mittlerweile auch. Aber am Anfang habe ich gedacht, ich mache lieber mal eine Nummer dran. Und es kann auch sein, dass mal irgendwie Praktikanten auch mal rausgehen, das vielleicht auch mal machen. Und dann wissen die direkt, das ist der Baum. Und dann kann man es nicht verwechseln und man macht es gibt genug Probleme bei der Feldarbeit. Und dann muss man sich so einfach machen wie möglich und dann solche Fehler schon mal ausschließen.
Heute haben wir auch eine Praktikantin mit dabei, die Liv. Sag mal hallo. Sie hilft uns heute und leuchtet uns vor allen Dingen. Wir sind alle schön mit Stirnlampen ausgerüstet. Also man sieht hier unten an den Schwämmen, aber das da oben ist jetzt noch nicht, gell? Das
doch,
ist,
doch.
Ist er das
hier
schon?
Hier sind Punkte schon drauf und das quasi, den habe ich schon markiert. Ah, und da unten ist auch schon einer. Und das ist so ein ganz interessantes System.
Die Liv nehmen den gerade mal runter. Die schauen ja schon mittlerweile aus fast wie Marienkäfer. So schön angemalt, ja sag mal.
Genau, schaut jetzt mal meine. Das System steht quasi für 1, 2, 4, 7, 10, 20, 40, 70. Aha. Und damit kann man dann, also die roten Punkte sind die Markierungspunkte und die weißen Punkte sind quasi die Lückenpunkte, damit, wenn er quasi irgendwo gar keinen Punkt hat, dann weiß man, dass er abgefallen ist. Mhm. Und wenn er jetzt quasi immer nur die Markierungspunkte hätte und er hätte an einer Stelle keinen Punkt, wüsste man nicht, ob der da nie einen hatte oder ob der auch quasi abgegangen ist. Mhm. Und der hat quasi jetzt hier die 2 und die 7 markiert, das ist dann 9 und die 20 und dann kommt man auf die 29.
Und was heißt denn 29? Exemplar 29 oder genau, das ist die 29. Du hast den 29 Nummer. Mal schon gefunden.
Nee, das ist der Käfer, den wir als 29. markiert haben. Und da würden wir es dann aufschreiben, das ist die Nummer 29 und die haben wir jetzt hier am Baum 1 gefunden. Und dann kann man irgendwann hinterher mal nachschauen, ob der immer am Baum 1 war und wie oft wir ihn gefunden haben. Und anhand der Anzahl von diesen wiedergefangenen Käfern, wie der zum Beispiel, da ist mir auch die Farbe ausgelaufen, deswegen ist der unten so rot. Das sind ganz schwierige Stifte, die ab und zu kommt gar nichts und ab und zu kommt alles auf einmal.
Der Arme, das beeinträchtigt ihn aber nicht, die
das nee, bisschen anscheinend Farbe. Da kommt damit ganz gut klar. Genau, aber mit diesem Verhältnis von Neugefundenen zu wiedergefundenen kann man dann auch die Populationsgröße hier ausrechnen, die lokale, wenn man das oft genug macht.
Und es ist ja auch mal ganz interessant, wie viele es hier überhaupt gibt. Und ich habe, glaube ich, schon über 45 Stück jetzt mittlerweile markiert, hauptsächlich an zwei Bäumen. Also es ist schon ziemlich viel eigentlich dafür, dass es gar kein so besonders tolles Habitat eigentlich ist auf den ersten Blick, aber es hat dann doch einiges zu bieten hier.
Ja, die Pilze schauen auch schon ein bisschen älter aus, gell?
Ja, die trocknen jetzt auch so ein wenig so ein, jetzt im Sommer.
Ah, da drüben ist noch einer. Genau, guck, ja,
das,
guck, guck.
Also da ist einer und da hinten ist einer. Ja, ja. Und es bestimmt sind noch ein paar mehr da. Also ich habe an dem Baum schon oft mal so 10, 15 Stück teilweise gehabt.
Also wenn man hier so einmal rumgeht, da sitzen schon einige.
Und ich hätte mir gedacht, das wird heute bestimmt irgendwie so Expedition ins Unbekannte. Wir müssen da ewig durch den Wald laufen und suchen. Ha, guck, da sitzt auch einer.
Ja, genau.
Oben und da auch schon wieder einer. Ja, Wahnsinn.
Genau.
Irre.
Da oben ist auch noch einer.
Ja, da sitzen sogar zwei und da auf der Rinde ist auch noch einer. Da sitzen aber auch lauter so kleine.
Genau, und der kleine, das ist der Peltis ferruginea. Das ist quasi der Bruder, die Schwester, also der nahe Verwandte. Die heißen quasi beide, sind beide aus der Gattung Peltis und haben eine sehr ähnliche Lebensweise. Also die leben beide am gleichen Pilz, eigentlich in einem sehr ähnlichen Habitat. Der Peltis ferruginea ist nur ein bisschen weniger anspruchsvoll. Also der ist auch schon da, wenn der Baum noch zu frisch ist für einen Peltis grossa. Und er ist auch dann noch da, wenn er eigentlich schon zu alt ist für einen Peltis grossa. Wobei der auch in vielen Gegenden als ein seltener Käfer gilt. Also das bei uns ist der wahnsinnig häufig. Ich meine, hier hocken bestimmt 40, 50 Stück wahrscheinlich hier an dem Baum dran. Aber in anderen Gegenden, auch teilweise im Nationalpark, ist der so eine Art, wo man schon danach suchen muss und so. Und hier ist im Bayerischen Wald durch die ganzen Totholzverfügbarkeit, das ist mittlerweile eine Massenart, die man eigentlich an jedem Fruchtkörper fast finden kann.
Und was macht der? Ist der besser erforscht als Peltis?
Nee, eigentlich noch weniger, weil er noch ein bisschen weniger interessant ist. Also es ist keine Urwaldreliktart. Ich meine, er mag auch alte Wälder und alte Bäume, aber er kann auch mal in den Wirtschaftswald eher vorkommen, wenn man die richtigen Bedingungen hat. Und zudem gibt es kaum Untersuchungen. Das ist eh das Problem. Also es gibt bei uns über 7000 Käferarten und es hat niemand die Zeit und das Geld, die alle zu untersuchen.
Deswegen, du bist doch da.
Nee, aber nicht.
In kleinen Schritten, ja. Also ich meine, was verarbeitet ist, quasi jetzt hier einen ganzen Sommer lang, dann so viele Nächte rauszugehen, nur mal ungefähr zu wissen, wie viele von denen da an diesen Bäumen leben und wie lange die vielleicht leben und wie viele in so einem kleinen Gebiet dann vorkommen. Und dann hat man so eine Teilinformation, die halt vielleicht für das Gebiet hier stimmt, aber vielleicht noch gar nicht für ein anderes Gebiet. Und deswegen muss man sich da in sehr kleinen Schritten vorantasten.
Ja, aber es läuft ja auch nicht nur die Citizen Science. Das ist ja, dieses Peltis Monitoring ist ja nur Teil eines großen Projektes, das momentan auch bei uns im Nationalpark läuft, wo einfach auch mal ein bisschen näher beleuchtet wird, was eben ursprüngliche Wälder mit viel Totholz, so wie wir es im Nationalpark einfach haben, für die Käfervielfalt bedeutet. Und speziell aber auch, glaube ich, wie sich der Borkenkäfer dann quasi auf das ganze System und auf die Lebensräume dieser Käfer auswirkt. Entsprechend heißt ja das Projekt auch Beetle Trees, genau. Wo du ja auch schon sehr fleißig jetzt in der Vergangenheit unterwegs warst dafür.
Genau, da gibt es verschiedene Teilprojekte, die beschäftigen sich zum einen mit verschiedenen seltenen Käferarten eben. Da ist einer davon der Peltis grossa, den wir jetzt hier uns anschauen. Und dann gibt es noch so einen kleinen Hirschkäfer quasi, da ist der Rucus chrysomelinus. Der mag ein anderes Holz. Ich meine, der Peltis grossa, der mag gern das, was noch steht und wo dann die Pilzfruchtkörper dran sind. Und der Cerruchus, der mag dann eher Holz, was schon ein bisschen älter ist und weiter zersetzt und es dann quasi normalerweise dann irgendwann umbricht, die Stämme, und die liegen dann am Boden und sind dann so zerfallen, dass man die mit der Hand so auseinanderbrechen kann. Und da hockt er dann drin. Und deswegen ist der auch ziemlich selten, weil so Holz gibt es eigentlich kaum. Der mag es dann auch gerne, wenn es dann durchaus mal so Stämme sind, die so einen Meter dick sind oder so. Genau. Und dann ist noch eine Art mit dabei, die in Ahornbäumen lebt und da gerne in so sonnenbeschienenen Bäumen, die quasi gerade so ein bisschen am Absterben sind, wo schon so Äste runtergebrochen sind, was man hier teilweise auf den Schachten dann hat. Und ist eben auch was, weil es im normalen Wirtschaftswald kaum gibt, weil der Ahorn da nicht so häufig ist und dann steht da oft mitten halt, wird alles dicht an dicht dann quasi, stehen die Bäume dann da, damit man möglichst viel Holz produzieren kann. Da hat man selten mal irgendwie Lichtungen oder Stellen, wo der quasi in der Sonne steht, und so alte Bäume, wo dann auch so Äste schon abgebrochen sind und so, die werden auch dann oft entfernt und deswegen ist der auch gar nicht so häufig. Genau, dann gibt es den Zottenbock, der mag wieder anderes Holz, der mag auch gern Nadelholz und das sollte aber von unten nass sein und von oben schön besonnt und warm. Und das gibt es auch nicht so oft. Also da hilft dann auch der Borkenkäfer, weil der natürlich dann diese offenen Flächen schafft.
Und bei eben auch entsprechendes Totholz. Ja.
Totholz, genau. Und bei dem ist aber das Problem, also da haben wir letztes Jahr schon eine Untersuchung gemacht und den gibt es hier auch, aber der ist wahnsinnig selten. Obwohl es eigentlich von diesem geeigneten Holz, denken wir eigentlich, dass es relativ viel gibt. Aber entweder wir wissen noch gar nicht ganz genau, was er überhaupt braucht, dass er doch noch irgendeinen spezifischen Anspruch hat, den wir nicht kennen. oder er ist einfach extrem langsam in der Ausbreitung, dass es vielleicht jetzt in einigen Jahren genug Holz gibt, aber er breitet sich so langsam aus, dass er quasi immer noch nur in einer Ecke hockt und es gar nicht nutzen kann, was es hier alles geben würde.
Ja, also wie es ja bei vielen Reliktarten war, vielleicht klären wir auch den Begriff einmal noch, warum heißen die Urwald-Reliktarten, diese speziellen Käfer?
Genau, das Urwald kommt eben davon, von diesem alten Wald, der am besten noch gar nicht angefasst wurde, was es ja aber in Mitteleuropa eigentlich nicht mehr gibt, aber halt eben Wälder, die eine Nutzungsgeschichte haben, wo man eben schon ganz lang keine Nutzung mehr hatte oder nur sehr geringe Nutzung. Und das mit dem Relikt ist dann eben, dass die oft nur an ganz wenigen Stellen vorkommen und da dann auch oft sich kaum ausbreiten, weil die eben die Lebensraumbedingungen für diese Art einfach nicht vorhanden sind. Das können Arten sein, die auch früher mal sehr häufig waren zum Beispiel, aber im heutigen Wirtschaftsfall sind es einfach Arten, die keine Lebensbedingungen mehr finden.
Ja, so wie bei Peltis grossa galt ja der auch lange, lange als verschollen, wo man ja vermutet, dass der möglicherweise in einem Urwaldgebiet im Nationalpark Schumawa drüben oder beziehungsweise in der Schumawa im Böhmerwald drüben überlebt hat und sich dann tatsächlich irgendwann wieder nach der Borkenkäfergeschichte, nachdem genügend Totholz und Rotrandporling da war, sich wieder ausgebreitet hat. Und zuerst, glaube ich, ist er gefunden worden von deinem Chef, vom Chef unserer Forschung, vom Jörg Müller. Der hat auch tatsächlich hier in Riedlhütte, mal eines Nachts ist er aus dem Bett gesprungen und dann ist er in den Wald gelaufen.
Genau, der hatte quasi schon so eine Stelle im Kopf, wo irgendwie die Bäume gepasst hätten. Und da haben die Kollegen drüben auf der tschechischen Seite haben den Peltis grossa nachgewiesen im Schumava-Nationalpark und haben ihn dann kontaktiert. Und er hat dann sofort irgendwie gedacht, wenn er irgendwo ist, dann muss er da sein. Ist dann da rausgefahren, hat ihn wirklich dann auf Anhieb quasi gefunden, was schon natürlich eine tolle Geschichte ist.
Ja, das war damals eine wirklich absolute Sensation. Wie gesagt, der Käfer war viele, viele Jahre, ich glaube sogar ein Jahrhundert, über 100 Jahre, genau, ja. Verschollen und dann war er plötzlich wieder da und man sieht, wenn er die entsprechenden Bedingungen bekommt, dann kann er durchaus auch wieder häufig werden.
Und es ging auch wahnsinnig schnell. Also es gab im Jahr 2020 gab es eine Studie, da haben sie ihn hier, den Käfer, an einer Stelle gefunden und dann noch an zwei Stellen Ausschlupflöcher. Mhm. Und jetzt mittlerweile eben, also ich meine, die Studie dieses Jahr ist noch nicht abgeschlossen, aber wir haben ihn jetzt bestimmt schon an 15 oder ja, über 15 Stellen über den gesamten Nationalpark verteilt gefunden. Und nehmen an manchen Gebieten, also wie hier zum Beispiel auch richtig häufig, dass dann irgendwie in einem Baum teilweise dann 10, 12 Stück sitzen. Also ich denke, das ist echt eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte für den Nationalpark auch, dass man sowas hat, dass Arten, die wirklich zu den Highlights der europäischen Käferfauna zählen, dass die quasi hier wieder so flächenweise quasi ganze Landstriche besiedeln. Das ist schon toll.
Ich finde es klasse. Weißt, und es reden immer irgendwie alle über Luchse und keine Ahnung, irgendwie größere Schirmarten oder auch unser Auerhuhn oder der Auerhahn. Und ich finde es toll, dass mal so eine vermeintlich unscheinbare Art dann mal der Repräsentant dieser Waldentwicklung hier einfach ist und so das prominente, quasi der prominente Vertreter dieses Beweises, dass es eben wirklich positive Entwicklungen hat. Also ich finde den Käfer auch schön, muss ich sagen.
Ja, und den mögen die Leute auch. Also auch die Leute aus dem Monitoring, die spiegeln einem das wieder. Ich habe da auch mal am Anfang immer Käfer mitgebracht, dass ich das anschauen können. Und ich meine, das ist ein sehr, sehr putziges und sehr harmloses Tier auch. Der ist auch nicht sehr schnell. Das Einzige, was er machen kann, wenn er sich bedroht fühlt, ist, dass er sich fallen lässt. Das ist so seine Hauptabwehrstrategie. Da muss man immer dann aufpassen, wenn man versucht, die zu fangen. Dass man immer schaut, wo sie hinfallen, weil sonst können die auch runterfallen. Und
man findet, dass man draufsteigt.
Ja, genau. Aber ja, ansonsten ist es ein sehr putziges Tier einfach und auch eben leicht erkennbar. Und für einen Käfer ist zwar, also viele Leute sagen zwar, er ist klein, aber eigentlich ist es für einen Käfer ziemlich groß sogar, mit 1,5, teilweise fast 2 Zentimetern. Genau, und deswegen auch für Kinder spannend, die freuen sich da auch, machen auch teilweise bei dem Monitoring mit und freuen sich dann sehr, wenn sie irgendwie einen finden.
Aber kann man, weil ich vorhin einfach so behauptet habe, dass er häufig ist, weil man den Eindruck gewinnen könnte, wenn man so viele an einem einzigen Baum hocken sieht, aber kann man eigentlich noch gar nicht sagen, wie häufig er ist. Die Studie läuft ja noch.
Genau, wie häufig kann man nicht sagen, aber man kann schon sagen, dass er viel häufiger ist als eben noch vor ein paar Jahren. Mhm. Weil wir jetzt schon eben, obwohl es erst angelaufen ist, so viele Nachweise haben.
Gibt es irgendwie schon Ideen oder Bestrebungen, dann auch konkret mal mehr über solche Arten wie speziell eben jetzt Peltis grossa herauszufinden über ihre Lebensweise, über ihr Tun? Gibt es da schon Ideen, dass man da vielleicht nochmal tiefer reinforscht in die Kiste?
Wir hatten schon so ein paar Ideen. Also es gibt zum einen, hatten wir die Idee, dass die sich vielleicht über Pheromone auch anziehen. Es gibt da so Aggregations- und Sexualpheromone bei einigen Käferarten, die dann genutzt werden, um zum Beispiel Partner anzuziehen oder eben auch um allgemein, weil das auch ein ziemlich geselliger Käfer ist, der auch gerne in Gruppen mal rum, dass eben die sich finden auch unterwegs. Und da haben wir so ein Experiment gemacht, wo wir vom Dreisessel eben, wo es sehr viele gibt, haben wir ein paar eingesammelt und haben dann geschaut, ob die quasi, wir haben die dann in so Gitter gepackt und dann an so Flugfensterfallen dran gehängt. Und das Ziel war eben zu schauen, ob die andere Pelletes große anziehen. Wir haben die dann hier in der Gegend quasi aufgehangen, wo wir wissen, dass es eben welche gibt. Und dann geschaut, ob die quasi andere Käfer anziehen, die dann in diese Fallen reingeflogen wären. Ist aber nicht passiert. Also viele andere Käfer haben das, zum Beispiel auch der Zottenbock vom letzten Jahr.
Oder der berühmte Borkenkäfer macht es ja nicht anders.
Genau, da gibt es einige Arten, die das machen, aber bei ihm ist es anscheinend nicht so. Und ansonsten, Praktikanten, die nehmen hier auch noch Habitatparameter von denen auf. Also die schauen dann quasi, wenn die irgendwo einen finden, dann schauen die sich ganz genau an, wie stark ist das Holz zersetzt, wie stark ist es besonnt und wie viele Pilze sind da dran und welche Pilze und ganz viele Parameter, die man halt so erfassen kann. Und dadurch kann man dann hinterher hoffentlich einschätzen, was der für ungefähr für Ansprüche hat. Und die Tschechen machen das in Schumava drüben auch. Da gibt es dann auch so eine Bachelorarbeit dazu, die da läuft, die gleichen Parameter aufnehmen, damit man eben möglichst viel Daten bekommt und dann vielleicht einen ganz guten Eindruck hat, was der Käfer so braucht.
Und was machen wir jetzt hier konkret heute an diesem, weil du hast sie schon so stark angemalt. Cool wäre es, wenn wir einen finden würden, der noch nicht bunt ist, wie so ein Marienkäfer. Oder? Das wäre doch jetzt klasse.
Ja, das ist super, weil das Ziel ist eigentlich immer möglichst dann die neuen Käfer zu finden und die auch noch anzumalen.
Du bist ein richtiger Käferkünstler.
Ja, ob das noch Kunst ist. Aber es ist nicht so einfach, weil umso öfter man rausgeht, desto mehr Käfer hat man natürlich auch dann schon gefunden und so. Aber im Prinzip machen wir jetzt das, dass wir hier einmal mit dem Stock die ganzen Käfer, die da oben dran sitzen, von dem Baum runterstochern. Also da braucht ihr eigentlich nur so ein bisschen anstupsen und dann lassen sie sich fallen.
Und keine Sorge, wir killen die nicht, gell?
Genau, die wurden dann aufgesammelt und dann wird die Nummer abgelesen, wird aufgeschrieben alles, an welchem Baum die waren, mit welcher Nummer, an welchem Tag. Und dann werden sie wieder zurückgesetzt hier. Und es gibt auch einige, die habe ich jetzt schon ein paar Mal gefangen. Also das ist für die auch kein...
Die kennen dich wahrscheinlich schon persönlich.
Die haben immer Angst, wenn jetzt jemand mit der Lampe herkommt.
Nein, jetzt kommt der Jakob wieder.
Und,
vielleicht freuen sie sich ja auch, wenn du kommst. Vielleicht finden sie dich schon sympathisch. Das kann ja auch sein.
Kann sein. Vielleicht wollen sie auch der Wissenschaft helfen oder so. Ich weiß nicht genau. Ja. Und das machen wir jetzt an dem Baum hier. Und dann gibt es da hinten noch einen, der ist ziemlich gut. Und dann schauen wir uns noch ein paar andere Bäume an, wo bisher nicht so viel war, aber auch schon mal was dran war. Genau, und das wäre es dann auch schon für heute.
Cool, dann machen wir doch das. Aber da ganz oben, ui, ja, da braucht man einen langen
Stock. Gerade so lang.
Also wollte gerade sagen, da braucht man einen langen Stock.
Ich habe schon hier einen hingelehnt.
Da liegt auch schon so einer.
Ich habe gelernt, es ist gut, wenn man erst alle fängt und dann alle aufschreibt und dann wieder einen Baum sitzt. Weil am Anfang habe ich erst die einen nach dem anderen gefangen und aufgeschrieben und direkt wieder hingesetzt. Und teilweise laufen die so schnell wieder hoch, dass ich dann nicht wusste, ob das ein neuer war. Und habe ich teilweise die gleichen dann mehrfach gefangen. Okay. Das heißt, jetzt werden erstmal alle eingesammelt und danach dann alle aufgeschrieben. So, dann habe ich hier so ein Gefäß dabei, da können wir alle reintun.
Ah ja, der bleibt gleich am Stock hocken. Super.
Das machen sie nicht so oft, aber das ist natürlich sehr praktisch.
Das ist wahrscheinlich einer, der dich mag. Der wollte dir jetzt einen Gefallen tun. Aber jetzt aus dem Becher können die nicht einfach rausfliegen, die wenn können, der offen bleibt.
Ja, die können hier wieder schon fliegen, aber die machen das selten. Also ich habe ab und zu mal, ich habe einen, den ich mal irgendwo mitgenommen habe, der stand dann recht warm und der wollte dann anfangen zu fliegen. Aber ich habe jetzt noch nie gehabt, dass einer irgendwie rausfliegen wollte oder wegrennen wollte.
Wer ist der Nächste? Da ist er. Ja, das ist echt praktisch, dass du diese bunt angemalt hast. Und dann sind sie auch in der Nacht eigentlich ganz gut zu sehen. Ist krass. Jetzt haben wir hier schon fünf Käfer drin und noch kein Ende in Sicht. Die sind wirklich sehr ruhig. Die sitzen da.
Da ist er.
Ah, ist noch gut. So, Nummer 7. Da hocken noch zwei. Und der Nächste.
So, haben wir noch einen? Oder war es das jetzt?
Gucken wir mal.
Dann lesen wir die mal alle ab. Der hat jetzt nur die 10 markiert.
Ja, und dann kommt er wieder an den Baum dran.
Und ab und zu sind die am Anfang so
träge noch, dass sie runterfangen.
Ja, aber ja.
Der hat es gleich geschafft. Super.
Dann, das ist die 1 und die 7 ist die 8. Und dann 10 und 20 ist 30, 38.
Das muss ich natürlich auch gleich für den Podcast aufnehmen, weil wir hier gerade beim Aussetzen der zuvor gefangenen Käfer jetzt gerade eine zufällige Entdeckung gemacht haben, dass hier gerade eine Paarung stattfindet zwischen zwei Peltissen.
Genau, das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Anscheinend haben die sich jetzt hier auf die Schnelle in dem Becherglas da kennengelernt und scheint gepasst zu haben.
Ein historischer Moment.
Das haben, glaube ich, echt noch nicht viele Leute gesehen. So, die Paarung vom Peltis Grosshalle, das ist schon was Besonderes.
Und wir sind live dabei. Live und tatsächlich in Farbe. Mit den Käfern, den bunten. Ja, klasse. Das müssen wir jetzt echt noch weiter beobachten, was die da hier machen. Ja, wenn über die noch so wenig bekannt ist, schon klasse. Kannst du sagen, wer da das Männchen und Weibchen war?
Leider nicht. Ich habe gedacht, das wäre auch spannend, mal zu sehen, ob es da auch Geschlechtsunterschiede gibt, vielleicht wie stark die sich ausbreiten oder so. Weil bei vielen Arten sind die Männchen eigentlich ausbreitungsfreudiger, weil die Weibchen oft ein bisschen größer und schwerer sind. Und man hat bei ihnen auch ziemlich starke Größenunterschiede. Und ich dachte, dass vielleicht die größeren die Weibchen wären und die kleineren die Männchen. Und habe mir dann mal die ganze Reihe angeschaut. Es geht ja nur genital, wenn die auch schon tot sind, muss man sagen. Ja. Und habe dann gewusst, was Männchen und Weibchen ist und habe danach versucht, irgendwelche Unterschiede zu finden. Aber da habe ich gar nichts gesehen. Also das gibt quasi beide in allen Größenkategorien. Und
wir könnten jetzt theoretisch die zwei mal ein bisschen beobachten. Das war der hier und der, der da oben krabbelt, und mal schauen, was sie jetzt machen. Weil theoretisch geht es ja jetzt zur Eiablage, oder?
Ja, das kann durchaus ein wenig dauern. Also oft paaren die sich auch mehrfach, bis dann irgendwann mal die Eier abgelegt werden. Das muss nicht sein, dass die jetzt direkt abgelegt werden. Okay. Aber vielleicht kann man trotzdem mal aufschreiben, dass die 10 war das? War das?
Ja, 10 und 36.
Achso, du hast eh schon aufgeschrieben. Oh, perfekt.
Ah, super.
Das sind vorbildliche Praktikanten, die ja auch noch mitdenken.
Manche sind super auf den Sack. Das ist der Wahnsinn.
Ja, genial.
Dann gehen wir jetzt noch einmal weiter zu dem anderen Baum, an dem auch mal viel los ist. Der ist auch gleich da hinten, ungefähr so 30, 40 Meter weiter.
So, genau. Der ist aber auch cool.
Und hier habe ich mir extra unten drunter schon so einen Stamm hingelegt, weil es gibt ein paar Pilze, die sind so hoch, dass ich dann richtig hinkomme. Und das ist ungefähr noch mal so 15 cm höher. Und damit komme ich dann gerade so hin.
Aber das sieht man es auch schon von Weitem. Ja, Wahnsinn. Sitzen auch gleich an einem Fruchtkörper zwei. Ah, der eine hat sich gleich fallen lassen und der zweite auch schon. Der zweite ist auch schon runter. Ha, ich sammle auch meinen ersten Käfer. Komm her. Ah, ja, was man alles sieht. Ah, die sind ja noch winzig. Gott,
am besten hockst du mal ein Stück weg.
Ja, nicht, dass wir draufsteigen. Das wäre schade um die Kröte.
Nicht viel größer als die Käfer.
Nee. Aber hier sind auch ganz schön viele drin. Und dann ein neuer noch, nicht markierter. Cool. Suchst du deinen Malkasten?
Ja, ja.
Sind wir auch noch live dabei, wie einer angemalt wird? Wenn Jakob künstlerisch tätig wird.
Ich bin erstmal die machen die eh schon angemalt. Und da ist es die 31, das ist die 40. Da mache ich das Weiß noch mal ein bisschen nach.
Hat er sich schon ein bisschen abgeschubbert.
Mhm.
Welche Nummer ist das?
Das ist die, 37. Aber da mache ich das Rot auch noch mal ein bisschen nach. Das ist die 44 und die 17. Und dann muss ich einmal kurz nachschauen, was eine letzte höchste Nummer war. Ich schreibe die mir immer auf.
Damit du dem Neuen jetzt die richtige Nummer gibst.
Ja, genau, die 46, weil der letzte des Käusigen kommt jetzt die 47. Der ist recht klein, das macht es immer ein bisschen schwierig. Genau, aber man erkennt es dann, glaube ich, ganz gut.
Der kleine Kerl ist auf jeden Fall ganz schön bunt. Ganz schön viel Farbe für so einen kleinen Käfer.
Aber immerhin einer, der jetzt neu dazugekommen ist. Ja. Super, ist doch toll.
Und insgesamt auch ziemlich viel.
Ja.
Nur deswegen, also man kann es ja auch überhaupt nur machen, weil es ja hier direkt ums Eck ist. Wenn man jetzt da irgendwie immer eine Stunde hinfahren müsste, dann würde man es, glaube ich, nicht den ganzen Sommer durchhalten, da irgendwie drei, vier Mal die Woche im besten Fall rauszugehen.
Da wird es ziemlich wenig Schlaf bekommen, auf jeden Fall.
Das ist eh schon teilweise.
Aber so ist es, wenn man sich mit nachtaktiven Käfern beschäftigt. Vorsicht bei der Berufswahl.
Das hätte man
vorher
drüber nachdenken müssen.
Eben. So, jetzt gehen wir.
Einer ist hier und dann sind wir.
Ah, okay. Dann gucken wir nochmal, ob wir Pelzes finden. Ah ja, da hat auch nochmal so ein Baum, so ein Bändel. Das ist der Plot 4. Der Pelzes Tree.
Aber da war, glaube ich, nur das erste Mal ein Pelzes Crosser. Da ist noch ein Pelzes Ferruginea unten dran.
Ja, hier ist aber auch kaum Pilz dran, gell?
Ja.
An dem.
Das ist auch das Problem.
Ja.
Es gibt schon ein paar Sachen, also wir haben jetzt das natürlich nicht ausgewertet, was sie jetzt für Habitatpräferenzen haben. Aber man sieht schon, den Pilz mögen sie auf jeden Fall. Und der fehlt hier eben. Und jetzt können wir noch ein Stück weiter nach da hinten gehen. Da gibt es einen Baum, der hat den Pilz, aber der ist sehr klein und dünn. Und auch irgendwie nur so einen Meter hoch und dann abgebrochen. Mhm. Und da habe ich auch noch nie einen dran gesehen. Also das scheint ihnen dann zu vielleicht wenig. Einfach zu klein zu sein, ja.
Ah, okay. Das ist wirklich nur so ein kleiner Stumpf. Ja, der hätte eigentlich viel Pilz, gell, für die Größe.
Viel Pilz und auch schöne Pilze.
Ja.
Aber irgendwie sagt ihm nicht zu. Ach, also nee. Scheint doch noch ein bisschen anspruchsvoll zu sein.
Hier sehe ich eine Schmetterlingspuppe.
Ah ja.
In einem Spinnennetz.
Genau, aber Pelzes Crosser.
Nö.
Ist gar nichts dran. Und die entwickeln sich auch im Holz, die Larven vom Pelzes Crosser, und ernähren sich da von dem Myzel, von dem Pilz im Holz. Mhm. Und es kann aber sein, dass wenn der Baum einfach nicht groß genug ist, dass es den Larven dann nicht reicht oder dass vielleicht auch die Feuchtigkeitsschwankungen dann zu groß sind, weil der nicht genug Wasser speichern kann oder so. Also das weiß man nicht genau, woran das liegt. Aber es kann durchaus sein, dass die ja erst eine bestimmte Größe an Baum braucht. Mhm. Und das ist eben vielleicht einfach zu klein.
Ja. In Urwäldern stehen ja eigentlich auch so die typischen Baumriesen. Und die braucht er offenbar auch. Das ist auch noch ein Pilzbaum. Aber der hat auch keinen Pilz.
Der hat auch keinen Pilz. Da war zweimal war einer dran gehockt. Die ersten zwei Male und dann nie wieder.
Okay.
Vielleicht war der einfach bloß ein bisschen verwirrt und hat sich hier irgendwie getäuscht im Baum oder so. Und hat dann irgendwann gemerkt, das ist nichts.
Aber es macht schon Spaß.
Ich habe jetzt auch keinen gesehen.
Mhm.
Aber hier gibt es noch eine andere Urwaldreliktart.
Ha! Sehen wir noch was anderes heute?
Der hier.
Okay.
Cypripedia binotata. Und das ist eigentlich ein Urwaldkäfer, wie gesagt, der aber mittlerweile oder schon seit einigen Jahren richtig häufig im Nationalpark ist, an so eben auch toten Bäumen. Und der quasi so ein bisschen genau so eine Erfolgsstory durchgemacht hat, weil er eben jetzt fast schon eine Allerweltsart hier ist. Da oben hockt auch noch einer zum Beispiel. Ist auch recht auffällig mit diesen Punkten. Es gibt ein paar ähnliche Arten mit so kleinen Punkten. Mhm. Aber genau, das ist auch, freue ich mich trotzdem immer, wenn ich den sehe.
Ja, klasse. Was macht den so speziell? Was hat der für Ansprüche? Was hat der Bock?
Der lebt auch im Nadelholz und der hat natürlich wahnsinnig profitiert, genauso wie jetzt der Pelzes Crosser, vom Buchdrucker. Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, warum er überhaupt in dieser Urwald Kategorie drin ist. Das ist ja auch so ein bisschen was Künstliches, sag ich mal, weil da haben sie einfach Leute zusammengesetzt, die dann irgendwie ausdiskutiert haben, welche Art jetzt noch als Urwaldart zählt.
Ah, da ist es ein schöner Bockkäfer.
Ja.
Also Zottenbock ist es nicht.
Nee, der ist es nicht.
Das wäre auch cool, so ein...
Ja, das ist noch mal zufällig. Cool. Das geht jetzt erst langsam los.
Ah, okay.
Also eher so Ende Juli dann.
Und wie lange findet man Pelzes?
Den kann man ziemlich lang finden und das macht es auch einigermaßen angenehm. Aber beim Zottenbock letztes Jahr, da hat man so, sag ich mal, 3 Wochen gehabt. In der Zeit ist das Ganze abgelaufen. Und der Pelzes, das ging dieses Jahr schon im Mai auf jeden Fall los. Also in den ersten warmen Mainächten konnte man schon die ersten Pelzes finden, weil die vermutlich sogar überwintern. Mhm. Und wenn es dann sobald es warm wird, kann man die dann wieder an den Bäumenstämmen hocken sehen. Und es geht auch relativ lang. Also es geht auf jeden Fall bis Anfang September oder so, mit ein bisschen Glück. Aber jetzt ist schon die Peak-Saison auf jeden Fall. Also dadurch, dass er eben jetzt immer jetzt warme Nächte hat, dann hat man die besten Chancen. Und jetzt dann zum Ende des Sommers hin wird es dann auch wieder weniger.
Ja, und es scheint auch Paarungszeit zu sein, weil vorhin die beiden Käfer, die sich da miteinander vergnügt haben, sieht man auch nicht alle Tage. Sehr schön. Was sind jetzt heuer noch so Stationen beim Beetle Trees Projekt? Ist heuer wirklich Schwerpunkt Pelzes und Suche nach Käfern? Oder bist du auch noch ausnahmsweise mal tagsüber unterwegs?
Also aktuell ist es schon das Hauptprojekt auf jeden Fall. Im Frühjahr ging es vor allem um diesen Ahornbock, weil da ist der Vorteil, da braucht man den Käfer gar nicht. Den kann man sehr gut an diesen Ausschlupflöchern nachweisen von den Larven. Eigentlich viel besser als den Käfer selbst, weil der ist super schwer zu finden. Das war auch ganz spannend, weil wir irgendwie am Anfang dachten, der ist wahnsinnig selten hier. Der war irgendwie, als ich hier angefangen habe, nur von 2 Bäumen bekannt. Und jetzt mittlerweile gibt es schon
über, weiß ich nicht, 170 Bäume im Nationalpark, auch über den ganzen Park verteilt, wo man diese Löcher jetzt gefunden hat, wo der quasi rausschlüpft. Wobei er vermutlich, also das wirkt jetzt so, als wäre er wirklich überall und sehr häufig, wobei man diese Löcher über einige Jahre sieht. Das heißt, es kann sein, dass trotzdem dann in irgendeinem Gebiet bloß 2, 3, 4 Käfer in einem Jahr schlüpfen. Und wenn man die Löcher über mehrere Jahre sieht und jedes Jahr welche dazukommen, schaut es dann viel mehr aus, als es eigentlich ist. Aber er ist zumindest anscheinend überall verbreitet und gerade auf den Schachten auch teilweise dann wirklich relativ häufig.
Sind wir jetzt eigentlich fertig oder was?
Ja, ja. Genau. Cool. Also es ist auch, ja.
Bist du zufrieden mit der Käfer, mit dem Käfereinsatz, mit heute Abend, mit dem Ergebnis?
Doch, ja, war super. Also zum einen haben wir ziemlich viele Tiere überhaupt gefunden und dann noch einen neuen mal wieder, was auch schön ist. Und die Paarung war natürlich das Highlight des Abends, muss man so sagen. Also ist alles gut gelaufen.
Perfekt. Vielleicht einmal noch ganz kurz grundsätzlich zum Beetletrees-Projekt. Wie lange läuft jetzt Beetletrees noch und was sind noch weitere Schwerpunkte, die du hier abarbeitest?
Das läuft jetzt noch bis 2028 im April. Mhm. Und zum einen geht es darum, noch ein bisschen die Daten mal auszuwerten, das ist ein Schwerpunkt. Zum anderen geht es auch darum, es gibt noch eine weitere Art, die heißt Cucuyus cinnaberinus. Die ist bisher im Park noch gar nicht nachgewiesen. Okay. Die haben wir jetzt schon außerhalb, bei Grafenau sogar in der Ecke gefunden, die Larven davon. Und da wäre das Ziel, noch ein paar weitere interessante Stellen im Park quasi abzusuchen, um zu schauen, ob sie vielleicht doch sich irgendwo noch versteckt hat und wir sie nur übersehen haben bisher. Mhm. Und ansonsten ist dieses Jahr das letzte Feldarbeitsjahr. Außer wir haben nächstes Jahr noch irgendeine ganz spannende Idee, was wir unbedingt ausprobieren müssen. Und der Schwerpunkt liegt dann aber wirklich jetzt in nächster Zeit am Auswerten der Daten, eben auch am Auswerten der Daten von diesem einen großen ökologischen Experiment, wo es dann darum ging, den Einfluss von verschiedenen Borkenkäfermanagementmaßnahmen auf die Käferdiversität zu untersuchen. Wir haben da ganz viele verschiedene oder einige verschiedene Treatments quasi gab, wo dann Holz unterschiedlich behandelt wurde im Nationalpark.
Also typisch bearbeitete Borkenkäferflächen, wo dann zum einen geschlitzt wurde, zum anderen wurde komplett entrindet oder auch mal quasi eine Art, in Anführungsstrichen, ganz klassisch behandelte Fläche, wo dann auch die Bäume mehr aus dem Wald kamen oder dann eben auch Stellen, wo einfach in der Naturzone Bäume stehen bleiben konnten.
Ja, genau. Und das haben wir alles uns angeschaut, haben dann jeweils von jeder Behandlungsvariante mehrere Replikate gehabt und da dann Flugfensterfallen aufgebaut. Das sind so Fallen mit so durchsichtigen Scheiben und da fallen die Käfer quasi runter, wenn sie dagegen fliegen, in so ein Auffanggefäß. Und dann hat man noch so Bodenfallen, falls was am Boden rumläuft, um die auch mit zu erfassen. Und das Gleiche haben die Tschechen auch in Šumava drüben gemacht und dann wurde das alles den ganzen Winter lang sortiert, weil das wahnsinnig viele Proben waren. Es waren insgesamt fast 45.000 Käfer, die wir da raussortiert haben. Also ja, das war ordentlich Arbeit. Und das wurde jetzt dann dieses Jahr im Februar an einen Experten geschickt, der die bestimmt. Da gibt es gar nicht so viele in Deutschland, die wirklich auch alle Käfer bestimmen können. Und selbst der kann gar nicht alle bestimmen. Also der muss dann bestimmte Käfer, die er nicht kann, auch wieder zu anderen Experten weiterschicken. Weil es einfach so schwierig ist, manche Gruppen. Und das dauert jetzt auch sehr lange. Das dauert jetzt bis Ende November, ist jetzt angesetzt, bis der fertig ist, also über ein halbes Jahr. Und dann wird es auch ausgewertet und dann will man mal schauen, ob es dann wirklich Unterschiede gibt zwischen diesen Behandlungsvarianten, ob sich das quasi, ob das die Käfergemeinschaften verändert und ob quasi bestimmte Arten davon von bestimmten Behandlungsvarianten profitieren oder eben auch nicht. Und damit kann man gegebenenfalls auch das Management dann im Park optimieren und sogar im Wirtschaftswald ist das auch anwendbar.
Was war jetzt so dein erster Eindruck? Weil du warst ja ganz viel draußen unterwegs und hast selbst auch Proben gesammelt, viele dieser Flächen beprobt und begutachtet. Was war so dein Gefühl? Wir reden natürlich jetzt nicht über konkrete Ergebnisse, weil die kommen dann später, wenn sie belegbar sind und sattelfest sind. Aber so grundsätzlich dein Gefühl, was war so?
Es ist sehr schwer zu beurteilen, aber man kann schon sagen, dass eigentlich der lebende Fichtenwald die langweiligsten Käfergemeinschaften hat, muss man einfach so sagen. Also da ist am dunkelsten.
Da, wo der Borkenkäfer noch nicht drin war, ja.
Genau. Und sobald der Borkenkäfer kommt oder dann auch der Mensch dann teilweise eingreift, wird es eigentlich spannend, weil dann einfach es viel heterogener wird. Wenn mehr Licht und Wärme reinkommt, gibt es auch ganz viele Käfer, die eigentlich dann von der Wärme und von der Sonne profitieren. Und dadurch explodiert dann in manchen Flächen dann auch die Artenzahl.
Und was ja auch bei dem Projekt quasi als Botschaft ja auch mitschwingen soll, ist eben, wie wertvoll, wie wichtig Totholz oder eben naturnahe Wälder, wo eben gewisse Strukturen herrschen, egal ob sie natürlich erzeugt wurden oder künstlich, für die Artengemeinschaft einfach ist.
Auf jeden Fall, genau, weil das kann man nicht nur in einem Nationalpark machen, sondern das kann man auch im Wirtschaftswald machen, dass man einfach bestimmte Bäume mal stehen lässt, dass man nicht das ganze Totholz entfernt aus dem Wald, dass man gerade auch im Privatwald, wo es vielleicht auch nicht auf jeden Baum ankommt, weil man damit vielleicht gar nicht so, weil es gar nicht der Haupterwerb ist, dass man einfach mal bestimmte, auch vielleicht schöne Bäume, interessante Bäume, Bäume, die nicht ganz gerade gewachsen sind, dass man sowas einfach stehen lässt und dann vielleicht auch mal beobachtet, was da alles passiert. Und dann könnte auch der Privatwald oder auch der Wirtschaftswald kann genauso auch spannende Arten beherbergen. Und man sieht es jetzt hier im Pelt des Grosser, wenn es dem mal gut geht, der wird jetzt hier in den nächsten Jahren bestimmt auch in die angrenzenden Privatwälder gehen. Da, wo es ihm gefällt, wo quasi die richtigen Strukturen vorhanden sind, kann er sich dann trotzdem ansiedeln. Und da kann irgendwie auch jeder, der vielleicht Waldbesitzer ist, kann da mithelfen bei sowas und kann dafür sorgen, dass solche seltenen Arten quasi auch wieder hier heimisch werden und dass die dann auch ihren Beitrag im Ökosystem leisten können.
Und dass einfach die Lebensräume dieser Urwaldreliktarten dann auch größer werden. Also es wäre schon spannend. Und also ich kann es nur jedem ans Herz legen, Pelt des Grosser im Wald zu haben, macht Spaß, weil nach ihm zu suchen ist klasse. Und die gute Nachricht, man braucht vor ihm keine Angst haben. Er geht nur ans tote Holz und richtet in Anführungsstrichen keinen Schaden an, wie jetzt der Borkenkäfer.
Genau, das ist richtig. Ja. Also da ist dann, und der braucht doch gar nicht, dass der ganze Wald abgestorben ist, wie man es jetzt vielleicht hier oft hat. Da profitiert er natürlich schon sehr davon. Aber gerade jetzt auch, wie es hier in dem Eck, wo wir heute waren, da ist der Wald eigentlich intakt, ist ein wunderschöner Wald. Man hat zwischendrin ein paar Bäume, die abgestorben sind, die einfach stehen gelassen wurden, die dann auch eben von den Pilzen besiedelt wurden. Und das reicht ihm schon. Wenn es da immer mal wieder solche Bäume gibt, dann kann er sich da wunderbar auch ansiedeln und kann dann da auch überleben.
Was man heute definitiv unter Beweis gestellt haben. Jakob, ich fand's total genial. Mega spannend, das ganze Thema. Und schön, dass ich heute mal mit dir eine kleine Nachtwanderung hier machen durfte. Und mich freut es extrem, dass wir Peltis auch tatsächlich gefunden haben.
Super, ja. Also vielen Dank, dass du mitgekommen bist. Es war sehr nett. Und es freut mich, wenn vielleicht ein paar Leute das hören, die dann auch selber diese Begeisterung so ein bisschen vielleicht mitbekommen haben und die dann auch vielleicht auch mal selber nachts in den Wald rausgehen oder mal einen Baum stehen lassen oder alles Mögliche. Es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten, wie man so die Natur unterstützen kann und wie man sich da auch ein bisschen einbringen kann.
Und wer weiß, vielleicht war es ja nicht das letzte Citizen Science Projekt, das wir hier gemacht haben. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sowas in Zukunft wieder mal durchgeführt wird und wer weiß, nach was für einem tollen Urwaldreliktkäfer wir dann suchen. Und ans Herz legen möchte ich euch auch noch in diesem Zuge eine tolle Info. Harald Lesch von Terra X war ja jetzt vor ein paar Wochen auch erst hier. Und da gibt es jetzt dann auch eine ganz neue Folge gedreht hier im Nationalpark Bayerischer Wald. Der war nämlich auch auf der Suche nach Peltis. Ob er ihn gefunden hat, müsst ihr euch selber angucken. Dann sage ich Servus, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut und gute Nacht.
Wildnis schafft Wissen. Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Alle Folgen und mehr Infos zu den Projekten gibt's auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.